The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie oft der Graf von Monte Cristo schon umgesetzt worden ist, als Film oder als Serie, Live-Action oder Animationsfilm. Aber auf jeden Fall am 23. Januar gibt es eine neue Adaption, diesmal vom Regieduo Alexandre Delapatelier und Mathieu Delaporte. Die haben zuvor, glaube ich, den Original Der Vorname gedreht, den ja dann irgendwie Sönke Wortmann aufgegriffen hat und gefühlt alle 2 Jahre eine Fortsetzung rausgebracht hat. Sie haben aber auch, glaube ich, produziert oder zumindest geschrieben, die letzten Filme, die drei Musketiere, da gab es ja einmal D'Artagnan und einmal Milady, die sind ziemlich untergegangen. Ich habe sie auch nicht gesehen, sie sollen aber sehr actionreich sein. Ob der neue Graf von Monte Cristo auch sehr actionreich ist, das erfahrt ihr in unserer Besprechung, aber er erfahrt doch ganz, 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 ganz viel mehr. Vermutlich mehr von ihr als von mir, deswegen sage ich Hallo Lida.
Hallo, und natürlich passt die Erwähnung der drei Musketiere wunderbar, denn auch die sind ja ein Werk von Alexandre Dumas, der das Buch zu Der Graf von Monte Cristo verfasst hat.
Achtung, jetzt komme ich noch mal mit dem Fakt. Jetzt komme ich mal mit dem Fakt. Nämlich, das stimmt, aber es ist tatsächlich so, dass es ein Fortsetzungsroman war.
Stimmt, das sollte man vielleicht auch sagen. Auch damals gab es schon ja jede Menge Fortsetzungsserien. Und wenn die abgesetzt wurden oder den Lesenden nicht gefielen, dann mussten die Schriftsteller sich ganz oft anpassen und Fortsetzungen der Fortsetzungen schreiben, die sie eigentlich nicht schreiben wollten, oder Figuren in andere Konstellationen zueinander setzen, weil das Publikum nicht ertragen konnte, dass X und Y nicht zusammenkommen oder dergleichen.
Der Graf von Monte Cristo, würde ich sagen, ist schon eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Ich kürze es mal kurz ab. Es geht um Edmond Dantès, der einer Verschwörung zum Opfer fällt, 14 Jahre lang eingesperrt wird, in eine Gefangenschaft einen Mithäftling kennenlernt, der ihm quasi eine Schatzkarte aushändigt. Er kann fliehen, er findet den Schatz, er kommt Jahre später in seine alte Heimat zurück, gibt sich als Graf von Monte Cristo aus und nimmt Rache an denjenigen, die ihn verraten haben. Ja, dazu gibt's auch ein bisschen Liebelei. Klar, das ist im Grunde der Graf Monte Cristo. Würdest du da mitgehen oder habe ich irgendwas Essentielles vergessen?
Das ist jetzt so eine Frage, die uns eigentlich schon relativ weit in das, was der Film macht, bringt. Nämlich, es gibt eine unglaubliche Menge an Nebencharakteren und Nebenhandlungen. So viele, dass ein Film allein, wenn er eine einigermaßen überschaubare Länge hätte, also selbst als 4-Stunden-Mammutwerk, könnte man das kaum bewältigen, sodass sich fast alle Adaptionen, die es gab, filmischer Natur oder Seriennatur, vor der Frage sehen, was von diesem riesigen Wust an Verwicklungen und Nebenhandlungen und Figuren kürzen wir weg und was behalten wir?
Ja, der Film hat eine stattliche Laufzeit von knapp 3 Stunden. Also er bietet sich wahrscheinlich sehr gut als Doppelfeature an für den eine Woche später startenden Brutalisten. Der geht nämlich 3,5. Also habt ihr einen schönen Nachmittag, wenn ihr die anguckt. Und ich habe tatsächlich bestimmt in meinem Leben einige Verfilmungen auch gesehen der Vorlage. Am prominentesten einfach, weil es so ein Jugendding war, ist für mich aber die von Kevin Reynolds mit Jim Caviezel und Guy Pearce. Das ist eine Verfilmung, die sehr gestrafft ist, die sehr auf Action, die sehr auf Abenteuer geht. Und ich will ehrlicherweise sagen, ich hatte erwartet, dass das jetzt hier auch so wird, eben auch, weil die Macher zuvor halt eben an diesen neuen Musketierfilm gewerkelt haben. Und ich muss sagen, also wer jetzt wirklich reingeht und hofft, hier 3 Stunden lang zu bombardiert werden mit Mantel und Degen Abenteuer-Action, nee. Dieser Film ist relativ actionfrei. Dieser Film ist sehr daran bedacht, wirklich eine melodramatische Erzählung aufzufahren. Was waren denn so deine Hoffnungen oder Erwartungen bei der Graf Monte Cristo 2025?
Tatsächlich habe ich sehr gehofft, dass diese Verfilmung auch die düsteren Aspekte des Hauptcharakters Edmond Dantès zeigt. Denn Edmond scheut sich nicht nur sich zu rächen an den Leuten, die ihm wirklich unmittelbar Leid zugefügt haben, sondern auch an deren Kindern. Und dieses biblische Konzept von nicht nur von Auge um Auge, sondern so auch dieses, die Söhne sollen für die Väter büßen und in dem Fall hier der Geschichte auch die Töchter für das, was die Mütter oder an ihre Väter wiederum gemacht haben. Das ist sehr streitbar und macht diese Figur auch überaus ambivalent. Ich denke, sie wurde auch absichtlich von Dumont so angelegt, dass es nicht nur ein Held ist, sondern auch eine erschreckende Figur, die vor nichts zurückschreckt und besonders auch denn diese Frage aufwirft, wann wird dieses ganze Rache-Konzept irgendwann mal aufhören? Denn wenn sich denn die nächste Generation auch wieder rächt und dann vielleicht wieder an denen, die mir Schaden zugefügt haben, dann nimmt ja die Rache nie ein Ende. Also da spielen durchaus auch persönliche, psychologische und philosophische Fragen mit rein. Es ist jetzt nicht nur so ein historisches Melodrama. Aber leider hat sich die Geschichte gerade darum auf sehr fragwürdige Art herumgedrückt.
Ja, ich würde den Film als schwägerischen Film bezeichnen. Der ist sehr darauf bedacht, dir große Bilder zu bieten, große Gesten, viel Herzweh, ja, große Tragik. Aber er geht niemals wirklich so den Extraschritt, weder in Sachen Action, noch in Sachen Dramatik, noch in Sachen Finsternis. Das ist schon, also, um es ganz böse auszudrücken, früher lief sowas am Weihnachtstag nachmittags im ZDF. Also der Film, finde ich, der sieht gut aus, der sieht auf einer großen Leinwand wirklich richtig schön aus, aber inhaltlich ist der schon sehr, ja, ich nenne es mal so, schwägerisch bodenständig, aber da ist nichts dran, wo ich sagen würde, hossa, also da haben sie mal was gewagt, gar nicht.
Ja, und gerade auch, wie hier zum Beispiel Figuren ein Happy End gegeben wird, das sie im Roman nie hatten, das nimmt dem Film einfach auch wirklich sein Drama. Und er ist schon, wie Stu sagt, schwelgerisch, ja, aber er hätte noch so viel mehr emotionalen Punch haben können. Und es ist so, als ob jemand eben bewusst immer den Punch auspolstert. Und ich denke mir, warum denn? Zumal die grobe Originalgeschichte ja den meisten Leuten bekannt ist und man ja dann sich auch sowas anguckt, weil man das irgendwo sehen will. Also man guckt sich ja nicht Romeo und Julia zum Beispiel im Theater an, weil man hofft, dass die am Ende heiraten und dann 10 Kinder haben.
Hey, nicht spoilern.
Ja, ne? Und natürlich endet so Romeo und Julia, wie wir ja alle wissen. Ja, also auch die Ambivalenz der negativen Figuren, also nicht nur der Anti-Held oder Held Monte Cristo, sondern auch die negativen Figuren werden hier stark ihres charakterlichen Potenzials beraubt. Und auch eine Sache, die einen Roman ausmacht, nämlich dass Monte Cristo immer wieder an neue Verkleidungen annimmt und so quasi, ja, ständig in neuen spektakulären Alias-Figuren auftritt, die dann, baba, es ist Monte Cristo. Und man so, what? Und das kommt nicht vor. Und da dachte ich die ganze Zeit, what? Das ist doch eines der Hauptelemente des Romans. Und einfach so eine Sache, die sich gerade heute im Film mit Maske und Technik und dergleichen super inszenieren ließe. Und das kommt einfach nicht vor. Also da denke ich mir auch so, warum habt ihr so ein tolles Element da rausgenommen?
Also die seine Maskerade kommt ja schon vor, aber sie machen dir halt stetig klar, er ist es. Ne?
Ja, und es ist irgendwie eine Figur statt, also eine Maskeradefigur statt 5 oder 6. Also das muss man auch sagen.
Nee, es sind glaube ich schon ein paar mehr. Also zwei, drei, also auch den Herrn gesehen habe. Ich muss halt sagen, das ist genau das. Und ich muss sagen, ich klinge gerade sehr negativ, aber mir hat der eigentlich ganz gut gefallen, der Film. Aber genau diese Maskerade war halt das, womit ich immer mich schwer getan habe, weil der Film spielt halt, wann spielt der? 1800? Und dann schießt mich tot, ich bin da jetzt kein Experte, aber diese Masken wirken halt mir fast schon zu modern. Es ist jetzt nicht Mission Impossible mäßig, aber irgendwie war da für mich einfach so ein Bruch drin. Also wenn du siehst, wie er diese Masken dann benutzt und wie er dann damit aussieht, das ist so ein bisschen wie dieses klassische Ding so, warum merkt denn kein Idiot, dass Clark Kent Superman ist? Ich meine, die Brille, das kann es ja nicht sein.
Und zurückgebürstete Haare, Frisur macht schon was aus.
Dagegen kann ich nicht sagen, weil ich und Frisuren ist eh ein Thema für sich. Aber dieses Thema der Maskerade, mich hat's nicht wirklich gestört, aber mich hat's tatsächlich hin und wieder so ein bisschen rausgebracht, muss ich sagen. Aber ansonsten, ich muss auch ehrlich sagen, ich hab den Roman nie gelesen. Also wer mich kennt, weiß, lesen ist ja für Schwächlinge. Ne? Ich guck Filme, das ist klar. Aber so, ich weiß nicht warum. Jedes Mal, wenn es dieser Thematik Maskerade kam, hat es mich irgendwie rausgebracht und auch wirklich gestört. Und ich weiß auch nicht, wie sie es hätten lösen können, denn in meinem Gehirn war mal so klar, zu der Zeit, wo der Film spielt, kannst du halt solche Masken, wie er hat, nicht nutzen. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber in meiner verquerten kleinen Welt, in meiner Stu-Welt ist das einfach nicht machbar.
Und in der Stu-Welt ist eben alles wahr
und richtig.
Ja, ich denke, dass in der damaligen Zeit schon sehr viel ging. Also wesentlich mehr, als man sich vielleicht im Nachhinein vorstellt. Aber ja, also für mich hat dieser Film wirklich außer auf der Ebene des ganz flachen Kostümdramas kaum funktioniert. Einfach, weil hier alles, also es ist völlig verwässert. Die Geschichte ist verwässert. Es fehlen unglaublich viele Figuren, selbst solche, wo man gesagt hätte, dass sie wirklich einen guten Stand in der Figur, in der Geschichte haben. Andere Figuren, die sehen wir immer wieder bis zum Erbrechen fast schon. Es fehlen viele spannende und originelle Aspekte, die den Roman ausmachen. Den Figuren wird die Ambivalenz, die Vielschichtigkeit genommen und auch das ganze gesellschaftliche Konstrukt damals, das ganz stark von Ehrvorstellungen, von gesellschaftlichem Stand, von dem, was man erreichen konnte, aber auch von Klassengesellschaft und Grenzen bestimmt war. Also manche Leute, die da sich unehrenhaft verhalten, die sind selber wiederum in einem Konzept von Gesellschaft gefangen durch ihre Herkunft oder andere Faktoren, für die sie nichts können, das man wiederum als ungerecht bezeichnen könnte, sodass man durchaus die Frage stellen könnte, wenn die Gesellschaft mich durch Diskriminierung oder Klassismus und dergleichen Ständegesellschaft und all das, wenn die mich so benachteiligt, habe ich dann vielleicht das Recht irgendwie zu betrügen oder muss ich vielleicht sogar betrügen, um irgendwie da raus zu können? Also es gibt viele ambivalente Aspekte, die der Roman anschneidet. Und ich will den Roman jetzt auch nicht über alle Maßen verklären, aber da wäre so viel mehr gegangen und der Film, der erreicht sehr wenig, weil er sehr wenig versucht.
Ja, das stimmt. Also ich kann dir da in einem Fall sagen, für mich hat dieses einlullende, schwelgerische ganz gut funktioniert. Das ist kein Film, von dem ich mir den Arm abschneiden würde. Okay, zugegebenermaßen, ich würde mal für die wenigsten Filme einen Arm abschneiden. Aber ich saß da 3 Stunden, er sah gut aus, ja, er war auch gut gespielt. Ich mochte die schauspielerische Leistung des Ensembles. Und ich fand es irgendwie ganz nett, einfach so eingelullt zu werden, wie so eine warme Decke. Und dass der jetzt im Januar erscheint, finde ich gar nicht mal so unpassend, denn das ist ein Film, den kannst du dir wunderbar am Nachmittag, Sonntagnachmittag angucken, nicht im Fernsehen, halt im Kino, und kannst so ein bisschen ja dieses graue, triste, nasse, kalte, matschige Wetter so ein bisschen vergessen. Dass der Film in keiner Weise dem Roman, den ich gelesen habe, gerecht wird oder die Thematiken, die da behandelt werden, ist unbestreitbar. Das ist ein Film, der ist komplett mutlos. Absolut, absolut mutlos. Also dagegen ist selbst die 3 Musketiere-Verfilmung von Paul W.S. Anderson wirklich riskanter, ja. Aber ich für meinen Teil habe das hingenommen und fand's okay. Nee, ich fand's gut. Ich fand's okay gut. So, ich habe was Neues erfunden. Okay gut. Duden, melde mich.
Ja, also ich muss den Film jetzt auch nicht in Grund und Boden verdammen. Er ist ein eher seichtes, aber gefälliges, solide gespieltes und kostümprächtig inszeniertes Historienstück, dass man sich absolut anschauen kann. Ich habe den Film, wenn ich mich richtig erinnere, war das in Cannes gesehen und war dann natürlich auch entsprechend filmerschöpft. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Also wenn ihr diese Art von Kino mögt, mal ein historisches Melodrama mit viel Herz, mit viel Herzschmerz, ein kleines bisschen Action, aber nicht zu viel, und ein kleines bisschen Abenteuerromantik, dann schaut euch den um Herrgotts Willen an.
Ganz ehrlich, wenn ich den irgendwie an einem Tag gesehen hätte, wo ich davor noch 2 andere Filme und danach noch 2 andere Filme, glaub mir, ich glaube, dann wäre das der Film, wäre der Albtraum gewesen. Das ist wirklich, also nach dem Film bist du auch erstmal satt, wenn es um die Themen Tragödie und Gestikulation geht, weil der halt alles so ein bisschen übertreibt und alles hochjazzt.
Aber wie Dieter schon sagte, wenn ihr darauf Bock habt, dann gibt's, glaube ich, aktuell zumindest im deutschen Kino keine bessere Alternative als ja den Graf von Monte Cristo. Und wie gesagt, als Doppelfeature mit der Brutalist, Kurzweiligkeit pur.
Ja, und also ich will jetzt nicht vorwegnehmen, wie manche Figuren eigentlich im Roman enden, aber ich sag nur, wenn ihr den Film geguckt habt und denkt, das passt ja ganz gut, dann guckt euch mal an, wer für diese Figuren tatsächlich im Roman vorgesehen war. Und dann merkt man auch so ein bisschen, wie sich manche Zeiten geändert haben. Nicht immer zum Schlechten.
Ja.
Also gut, so viel dazu.
Oh, und was ich auch noch sagen muss, ich finde jetzt, also den Film zu vergleichen mit Ridley Scotts Napoleon ist jetzt auch ein bisschen arg übertrieben, aber er spielt nun mal so zur gleichen Zeit. Und ich muss zumindest sagen, dass er so dieses Flair des Historischen irgendwie für mich zumindest auch besser hinbekommen hat als Ridley Scott mit seiner Napoleon-Verfilmung.
Das ja, also Napoleon war nicht Ridley Scotts Meisterwerk. Das kann man sicherlich festhalten.
Ja, gut. Dann, liebe Lida, hast du noch was?
Nö, das war's. Alles erledigt.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine Abmoderation, dann gucken wir mal, wo der Schatz liegt und dann kommen wir ein paar Ausgaben zurück und verkleiden uns und dann werdet ihr es schon sehen. Gut. Ja, Graf von Monte Cristo, ich fand den echt ganz, ganz nett. Ich fand den ganz gut, einlullend, schwägerisch, melodramatisch. Wenn ihr aber mehr erwartet oder vor allem, wenn ihr erwartet, da jetzt wirklich ein Actionfest zu sehen, das ist es halt wirklich zu 0%, das als Vorwarnung. Aber ich hab ihn, ja, genossen, klingt jetzt auch zu viel, aber ich habe ihn hingenommen, klingt so negativ. Ach, was mache ich denn?
Ich habe ihn überlebt.
Ich habe ihn überlebt. Ich fand den nett. Ich weiß, nett ist immer so ein Nichtwort, aber ist egal. Ich nenne es einfach mal. Er war nett. Lida, ich finde dich jetzt auch nett, deswegen darfst du ein Fazit machen.
Ja, wie ich schon sagte, gefälliges Kostüm- und Historiendrama. Absolut nichts auszusetzen am Schauspiel, am Szenendesign, an den Kostümen. Ihr kriegt hier ein bisschen Berieselung und wenn ihr jetzt nicht die ganz genauen, konkreten literarischen Ansprüche habt oder tiefgreifendes Charakterdrama erwartet, dann könnt ihr euch hier für 3 Stunden ein bisschen wegträumen.
Wegträumen könnt ihr euch natürlich auch beim Telestammtisch mit unseren unglaublich somnambulen Stimmen, die ihr wiederhören könnt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen, überall dort, wo es Podcasts gibt, denn da sind wir zu finden. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de und bitte schaut mal in den Shownotes, da findet ihr einen Link, der führt euch zu unserem Discord-Server und da könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen, mit uns reden, Feedback geben oder einfach nur Quatsch machen, wie ihr wollt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ich sage Tschüss und Lida, das letzte Wort gebührt.
Ich würde jetzt am liebsten sowas rufen wie die Rache ist mein, aber ich weiß gar nicht wofür. Ich sag stattdessen einfach, das reimt sich sogar. Hört wieder rein. Die Rache ist mein. Hört wieder rein. Okay, egal. Zeit für die Abmoderation. Tschüss, tschüss.
The NFL playoffs are better with FanDuel. Because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets. Guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.